Gnade. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, alles ist Gnade, ist ein Geschenk unverdienterweise. Alles ist gegeben, also, und das alles Große ist umsonst. Die Luft ist umsonst, die Sonne ist umsonst, das Wasser noch umsonst, nicht überall. Ich meine, manche wollen nur Geld verdienen, aber normalerweise ist alles umsonst. Das alles Elementare, was wir zum Leben brauchen, ist umsonst. Die Auswirkung der Gnade Gottes. Und ich möchte heute ein paar Gedanken machen über die Gnade. Was ist die Gnade? Was passiert, wenn Gott einem gnädig ist? Wenn Gott sagt, ich vergebe dir alle deine Sünden. Ich denke nicht mehr an deine Schuld, an deine Vergangenheit, an deine Geschichte. Es ist alles vorbei. Und heute möchte ich so eine Meditation über die Gnade einfach mit euch teilen, was ich schon vor Jahren gemacht habe und was mir groß geworden ist. Was ist die Gnade? Wenn du das einmal erfasst hast, Gnade ist nicht für alte Leute, die bald sterben werden. Gnade ist für Leute, die anfangen zu leben. Für mich ist dann die Welt offen. Seitdem ich Jesus kenne, seitdem Jesus mir begegnet ist, ist mir die Welt offen. Wie wirkt sich die Gnade Gottes auf mich aus? Eine Frage, wie wirkt sich die Sonne auf dich aus? Verstehst du, wie das Leben, der Alltag, wie wirkt sich die Gnade auf meine Seele, auf meinen Körper, auf meinen Geist, auf meine Gedanken, auf meinen Glauben, auf meine Gefühle? Wie wirkt sich die Gnade aus? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Wie wirkt sich die Gnade Gottes auf meine Beziehungen, ja, zu Gott, zu mir, zu anderen? Wie wirkt sich die Gnade aus, die Auswirkung der Gnade? Wem viel Vergebnis, der liebt viel. Das ist Gnade. Wer Gott einmal erlebt hat und Gott erfahren hat, der kann nur großzügig sein. Der kann nicht kleinkariert sein. So, wie wirkt sich die Gnade aus auf meine Vergangenheit, auf meine Zukunft? Wir wollen darüber nachdenken. Wie wirkt sich die Gnade aus auf meine Ewigkeit? Oder wenn ich in die Ewigkeit gehe, muss ich Angst haben? Nein, mir sind alle meine Sünden vergeben. Ich muss keine Angst haben vor Tod und Teufel, vor der Hölle oder all diesen Dingen, was alles kommt, auch vom jüngsten Gericht. Ich muss keine Angst haben. Ich bin begnadigt. Gestern haben wir das Thema gehabt, steht dein Name doch schon im Buch des Lebens. Und wenn dein Name im Buch des Lebens steht, musst du keine Angst haben. Da werden Bücher aufgetan und wenn dein Name aufgerufen wird, wirst du dort sein aus Gnaden. Wir werden im Himmel sein aus Gnaden, ohne Verdienst. Einfach Jesus hat alles für uns getan. Das ist vollbracht, hat er gesagt. So, wie wirkt sich die Gnade aus auf mein Sterben? Ich muss dir sagen, ich habe nichts zu befürchten. Wenn ich rausgehe, in die Ewigkeit lande, dort ankomme, ich weiß, dort ist Jesus, der mich erwartet, wie der Vater den verlorenen Sohn, der hat ihn aufgenommen und der Tod hat keine Macht über einen gläubigen Menschen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das ist Gnade, wenn du das alles weißt. Wie wirkt sich die Gnade auf mein Leben hier im Alltag, heute und hier aus? So, welche Effekte hat die Gnade? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Was passiert nach meiner Begnadigung? Und die Begnadigung ist die Bekehrung, wo du zu Jesus kommst, wo du die Gnade erfasst. Mir sind alle meine Schulden vergeben. Irgendwo im Anfang, so dem 17., 18. Jahrhundert, da war ein Großgrundbesitzer, das ganze Dorf hat Schulden bei ihm gehabt. So, die konnten ihre Schulden nicht bezahlen und die waren schon Leibeigene zum großen Teil. So bei diesem Großgrundbesitzer. Und er hat gesagt, ich muss etwas Gutes tun, ich muss den Leuten die Schuld erlassen. Und dann hat er... Ja, und es war ein geiziger Herr, ein strenger Herr. Und dann hat er aufgeschrieben oder rausgeschrieben im Rathaus, also die Leute sollen ihre Schulden, ihre Rechnungen bringen, alles was sie schulden, ihm noch schulden, sie sollen bringen bis um 12 Uhr an dem und dem Tag im Rathaus und er wird sehen, was er machen kann. Und das ganze Dorf war versammelt und alle hatten ihre Schuldscheine dabei und wo die ihm geschuldet haben und keiner geht und sagt, wir blamieren uns nicht. Weißt du, der macht uns sich nur lustig über uns und der spielt mit uns und dergleichen. Und da sind so zwei ältere Leute gewesen, die haben gesagt, also wir haben nichts zu verlieren. Und dann sind sie reingegangen und dann diese Uhrzeit, wo er festgelegt hat, die sind gar nicht rausgekommen in dieser Uhrzeit. Dann haben die Leute schon gelacht und sich lustig gemacht. Siehst du es, so kauft man Doofe. Oder so behandelt man Doofe und Dumme. Und als dann die Glocken geläutet haben, dann kamen die zwei raus, alles bezahlt, alles bezahlt, alles bezahlt, alles bezahlt. Die waren happy. Die wollten auch nachher, aber die Gnade war abgelaufen. Die Frist war abgelaufen. So, es gibt eine Gnadenfrist. Wir haben vom Gnadenthron gesungen heute. Es gibt eine Gnadenfrist am Gnadenthron und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Wer also packt, wer begreift, wer mutig genug ist, die Gnade zu erfassen, Da ist alles bezahlt, alles bezahlt, alles bezahlt. Das ist toll, verstehst du? Stell dir mal vor, die meisten Leute, auch hier in unserem Land, die haben so viele Schulden. Wenn alle deine Schulden plötzlich bezahlt werden, das wäre doch fantastisch. Was passiert nach einer Begnadigung, nach einer Amnestie oder Straferlass? Alles vergeben. Und ich muss dir sagen, ich habe Gnade erlebt, als ich mich bekehrte, vor, was weiß ich, ein paar Jahrzehnten schon her. Ich habe Gnade erlebt, mir ist alles vergeben, alles bezahlt. Ich muss nicht mehr büßen. Ich muss mir keine Gedanken machen über meine Sünden, über meine Schuldkomplexe, über meine Ängste. Was passiert, wenn? Denn meine große Angst war, was passiert, wenn du stirbst? Aber heute muss ich gar keine Angst haben, passiert gar nichts, wenn ich sterbe. Ich werde nur rüberwechseln von dieser ins Jenseits. Und ich werde meinen Heiland sehen, der alles für mich getan hat. Und er wird sagen, man tut es ist alles vergeben. Es ist alles vorbei. Und ja, wir sind aus Gnaden errettet worden. Nicht durch Leistung, nicht durch Übung, nicht durch Fasten, nicht durch Beten, nicht durch Taufe, nicht durch irgendwelche Sakramente. Nein, wir sind erlöst aus Gnaden, weil wir Jesus begriffen haben. So, das ist was Wunderbares. Niemand darf sich rühmen, ich habe mich bekehrt. Nein, Gott hat uns die Schuld erlassen. Da bist du noch gar nicht geboren gewesen. Da hast du die Erlösung bekommen. In Argentinien predigt ein dynamischer Evangelist und macht alles heiß. Und dann springt der junge Mann und rennt nach vorne. Pastor, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Da sagt der Junge, du bist 20.000 Jahre zu spät geboren. Du hast schon alles getan, schon alles bezahlt. Und das ist, was der David in seinem Psalm 23 schreibt. Im Angesicht meiner Feinde deckte den Tisch. Verstehst du? Wir sind errettet worden, da waren wir noch Sünder. Und niemand hat gefragt, willst du errettet werden? Es ist Gnade, dass Gott uns errettet hat und Jesus gegeben hat. Niemand darf sich was einbilden. Ich habe die Erlösung geschafft. Endlich, ich habe mich bekehrt. Nein. Gott hat Gnade geschenkt, dass du es kapiert hast, dass du begriffen hast. Gnade ist etwas Unverdientes, Gnade ist umsonst, Gnade ist unbezahlbar, Gnade kann man sich nicht kaufen. Diese heilsame Gnade, schreibt Paulus an Titus, ist erschienen, ohne unser Hinzutun. Ich habe nichts getan, ich habe gar nicht Jesus erwartet, ich habe gar nicht gehofft, dass er kommt, verstehst du? Oder gar nicht gewusst, er kam trotzdem. So, ohne dass ich darum gebeten habe, Jesus komm und errette mich. Nein, er kam aus Liebe zu uns Menschen. Und wir bekommen Gnade unverdienterweise, umsonst, kostenlos. Wer diese Gnade annimmt, der lebt ein fantastisches Leben. Und ich sage dir, da musst du dich nicht mehr quälen. Was passiert, wenn was passiert? Und selbst wenn was passiert, passiert nichts. Weil wir unter der Gnade sind, in aller Liebe. Unter der Gnade Gottes sind. Die Gnade hat Konsequenzen, zwar positive Folgeerscheinungen. Was für eine Auswirkung hat die Gnade an mir? Zuerst einmal, wenn ich die Gnade erlebe und erfahre und annehme und akzeptiere, dann komme ich in die Schule Gottes. Da bekomme ich eine Ausbildung. Da werde ich erzogen, verstehst du? Dann werde ich, da darf ich studieren, da darf ich lernen. Das ist Gnade. Ich darf etwas aus meinem Leben machen. Ich darf über meinen Schatten hinauswachsen, über mich selbst. So, ich komme zu Gott in der Lehre. Das ist Gnade. Jetzt darf ich lernen. Vorher war ich nur ein Stoffel. Saß dahin und trödelte und wusste gar nicht, war ein Analphabet. Diese heilsame Gnade ist erschienen, schreibt Paulus an Titus, und erzieht uns und züchtet uns. Weißt du, Zucht, wir meinen immer so ein bisschen so auf dem Hintern klopfen. Nein, Zucht ist einfach, du wirst erzogen, gebildet. Titus 2, Vers 11, lass uns diese Stelle angucken. Titus Kapitel 2, Vers 11, denn es ist erschienen, diese heilsame Gnade Gottes, allen Menschen, alle können gerettet werden. Egal, ob sie Moslems sind, Buddhisten sind, Christen sind, Heiden sind, Juden sind, egal welche Kategorie. Allen Menschen ist die heilsame Gnade Gottes erschienen. Alle Menschen müssen etwas lernen, denn sie kommen auf diese Welt wie Analphabeten. Verstehst du, wir wachsen alle wie Wilden, auch wenn wir Juden sind. Und werden, verstehst du, und eine Religion haben oder Katholiken oder Protestanten. Wir sind alles Stoffeln. Dummköpfe. Und wir müssen anfangen zu lernen. Und diese heilsame Gnade erzieht uns ausnahmslos. Alle sind bei Gott eingeladen, teilzunehmen an seiner Schule. Bei Gott ist Schulpflicht angesagt, verstehst du? Wir sind verpflichtet, von ihm zu lernen und bei ihm zu lernen. Und alle Menschen müssen was lernen, ob sie was wollen oder nicht. Auch die Gottlosen müssen was lernen. auch die müssen unten durchgehen, miteinander alle. Die ganze Welt ist bei Gott in Schulpflicht, muss lernen. So, keiner ist ausgenommen und manche lernen mehr, manche lernen weniger, aber alle müssen was lernen. Und meistens die, die nicht mit Gott zu tun haben wollen, die lernen am allermeisten, weil die unter der Gnade Gottes sind, weil sie Sünder sind. Die lernen am allermeisten durch Krankheit, durch Not, durch Kriege, durch Katastrophen, durch was weiß ich, da lernt man zu beten. Not lehrt beten. Stell mal vor, du bist da in 11.000 Meter Höhe, wie das Flugzeug, das jetzt im Mittelmeer irgendwo abgesunken ist. Verstehst du? Da in ein paar Sekunden fangen alle an zu beten. Verstehst du, wenn das Flugzeug anfängt an zu trudeln und alles voller Rauch ist oder was weiß ich, oder explodiert und die runterfallen, bis sie den Boden, das Wasser erreichen. Da beten die Leute. Da fangen sie an zu beten. Herr, rette mich. Gott, wo bist du? Herr, hilf. Und in dem Moment ist die Gnade wirksam. Die Gnade ist wirksam. Weißt du, wir denken manchmal, da muss ich religiös werden, ich muss in die Kirche gehen, muss getauft werden, Konfirmandenunterricht oder Kommunion und was weiß ich alles, den ganzen religiösen Zirkus, Entschuldigung, mitmachen. Nein, in Bruchteilen von Sekunden passiert das. Ein Selbstmörder kann sofort errettet werden, wenn er vom Dach springt und bis er unten aufplätscht. Da passiert so viel dazwischen, der sagt, oh halt, aber er kann nicht mehr halten, es geht abwärts. Aber in diesen Momenten erfasst die Hand Gottes und rettet. Und ich bin sicher, dass viele, viele, viele Menschen, die so das Leben beendet haben, bewusst oder unbewusst oder gewollt oder ungewollt, plötzlich haben sie etwas erfasst. Das ist die Schulpflicht bei Gott. Die Gnade gilt allen Menschen. Natürlich werden sie nicht da König und Priester sein, aber sie kriegen eine Palme in der Hand und da können sie ein bisschen wedeln. Ja, und die Sonne wird nicht auf sie scheinen und der Mond wird ihnen nicht zu schaffen machen. Sie werden irgendwo sein, so in der Prärie. Nur nebenbei. Diese Gnade nimmt uns alle in Zucht. Diese Gnade, die Auswirkung der Gnade ist mein Thema. Und besonders die Gläubigen, die kommen in eine Sonderschule, in eine Spezialklasse. Die Gläubigen kommen dort und die werden extra von Gott behandelt. So Einzelunterricht bekommen sie. Jeder Einzelne. Und das ich finde das ganz toll. Diese heilsame Gnade Gottes nimmt uns in Zucht. Er zieht uns. Da kriegst du Privatlehrer für Musik, Privatlehrer für Beten, Sprechen, Predigen, Dienen. Du kriegst dein Privatunterricht. Und was bekommt man da auf dieser Spezialschule Gottes, die Spezialschule der Gnade? Dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns da hingegeben hat. Weißt du, wir lernen abzusagen. Und das passiert bei Gläubigen und Ungläubigen. Verstehst du, ich will das ganz besonders betonen, auch der Ungläubige muss lernen, ja, wenn der dann liegt im Krankenhaus, operiert wird, wenn es nichts mehr läuft und der Arzt sagt, also bei Ihnen gibt es keine Hoffnung mehr, der muss auch lernen, abzusagen, Schluss zu machen mit seinem Leben. Und lehrt das ganze Ungöttliche. Weißt du dann, wenn du mal beim Arzt bist, dann musst du aufhören mit dem Rauchen. Wenn du Lungenkrebs hast, dann musst du rauchen, aufhören mit Alkohol, musst mit vielen Dingen aufhören plötzlich. Dann musst du stoppen, dann bleibt dir nichts anderes übrig. Da läuft nichts mehr. Den weltlichen Begierden, da kannst du nicht mehr Sex noch suchen groß und dann musst du besonnen sein und dich konzentrieren. Es geht heim, ich muss jetzt gesund werden um jeden Preis. Verstehst du? Die Gnade Gottes bringt uns zur Vernunft. Dort zurück, wo wir gar nicht hin wollten. Gott heilt mit der linken Hand und Gott heilt mit der rechten Hand. Nur nebenbei. Und irgendwann sagst du, wenn es einen Gott gibt, oh Herr, wenn es dich gibt, irgendwann bekommst du einen lichten Moment. Und dann werden wir erlöst und gereinigt und wir werden irgendwie auf irgendeine Art und Weise Gottes Volk. Und irgendjemand kommt vorbei, dann kommt die Krankenhausseelsorge vorbei oder die Diakonisten oder was weiß ich oder irgendjemand kommt vorbei. Darf ich mit ihnen noch beten? Verstehst du? Und dann tut es so gut oder dann siehst du ein Kreuz oder irgendwie im Radio und im Fernsehen, da gibt es so viele Programme. Irgendwann begegnet der Mensch irgendwo einer christlichen Botschaft, wo Jesus betont wird. Das ist Gnade. Es ist Gnade, dass wir in dieser Zeit leben, wo so ein Überangebot an christlichen Sachen sind. Es ist viel Mist dabei, Entschuldigung. Aber es ist auch so viel Gutes dabei, was du lernen kannst. Und Gott spricht auf mannigfaltige Art und Weise zu den Menschen heutzutage, nicht nur durch den Prediger und nicht nur durch die Gemeinde und nicht nur durch die Bibel. Weißt du, da wird, und plötzlich begreifst du diese heilsame Gnade Gottes und mach dich, ja, fähig, das eigentlich zu erfassen, warum wir da sind, dass wir eine Entscheidung treffen. Wenn es einen Gott gibt, möge er mir helfen. Wie viele Leute haben in Stalingrad gebetet, lieber Gott, wenn du mich aus diesem Todeskessel, diesem Häckselkessel, diesem Teufelskreis rausholst, dann werden wir dir dienen. Also viele Leute beten, wenn sie in Not sind. Viele Menschen, auch Nicht-Christen, Atheisten beten genauso gut und vielleicht manchmal besser wie manche Christen. So, die Gnade Gottes ist erschienen, ganz besonders bei den Gläubigen. Und wenn du erfasst, und das ist Gnade, dass du in einem Gottesdienst bist wie dieses heute und deine Predigt hörst wie dieses, das ist auch Gnade. Das ist nicht selbstverständlich. Hättest ja im dunklen Mittelalter leben können. Verstehst du, wo man an Hexen geglaubt hätte und an alles Mögliche. Aber du lebst heute. Du darfst in Frieden Gottes Wort hören, wirst nicht bedrängt, kommst nicht ins Gefängnis. Der Gläubige, der jetzt die Gnade begreift, der wird versetzt an himmlische Örter. Plötzlich wird sein Name im Buch des Lebens eingetragen. Plötzlich kommst du an einem anderen Platz und bekommst eine ganz andere Pflege. Plötzlich richtet der Herr dich auf und du bekommst durch die Gnade Gottes eine Instandsetzung in deinem Leben. Plötzlich wirst du repariert, wiederhergestellt. Das ist Gnade, dass Gott an dir arbeitet, dass du zur Vernunft kommst, dich anfängst gesund zu ernähren, anfängst irgendwie dich zu bewegen, Sport zu machen. Du tust etwas für deine Gesundheit, für deinen Geist, fängst an zu lesen. Vorher hast du nie was gelesen, nie ein Buch in der Hand genommen, aber jetzt fängst du an, die Bibel zu lesen und zu fragen, was ist da dran an der ganzen Geschichte. Gott beginnt diese Wiederherstellung auf seine Art und Weise, bei jedem Menschen irgendwie anders. Und du wirst berichtigt, wirst im Garten Gottes gepflanzt, plötzlich begreifst du, Mensch, denn es gibt noch einen Herrgott und wenn es den gibt, möchte ich ihn noch mehr kennenlernen. Martin Luther, verstehst du, der ist mal mit Blitz in Kontakt gekommen, hat Gewitter und Donner erlebt, hat sich so erschreckt und dann ist mit einer seiner Freunde da irgendwie zu Tode gekommen und hat ein schlechtes Gewissen bekommen und hat gesucht, gibt es einen gnädigen Gott, hat sich ins Kloster einschreiben lassen. Nur nebenbei, verstehst du, Gott bringt uns durch Angst irgendwie auf die Spur und das ist die Auswirkung der Gnade Gottes. Und sagst, also wie kann ich meine Schuld loswerden? Und dann hat Martin Luther diese Reformation ausgelöst, in aller Liebe, weil er Angst gehabt hat, schlechtes Gewissen gehabt hat, dieses schlechte Gewissen abarbeiten wollte. So, der eine oder der andere, der bekommt dann eine totale Generalüberholung in seinem Leben, da wird gründlich von aufgearbeitet, aufgeräumt und er wird neu ausgerichtet, bekommt eine neue Zielsetzung, schult sich noch um, fängt noch an einen Beruf vom Knast zur Kanzel. Verstehst du, fängt an zu predigen, sowas, was gibt. Gibt es, da gibt es sogar ein Buch, glaube ich, vom Knast zur Kanzel, bei uns auf dem Büchertisch. So, die Fülle Gottes, das ist Gnade. Plötzlich begreifst du, Jesus ist mein Heiland und du wächst hinein in diese Gnade. In diese Gnade muss man hineinwachsen, immer mehr rausholen. Das, was meines, ist auch dein, hat der Vater zum Verlorenen zu dem anderen Sohn gesagt. Weißt du, die Christen müssen lernen, die Gnade Gottes zu begreifen. Was mein ist, ist auch dein. Bedien dich. Sei nicht so ängstlich verzagt. Die Gnade gilt für alle Menschen. Die heilsame Gnade Gottes ist allen Menschen erschienen. Die müssen nur kommen und zupacken. Aber natürlich, die sind bescheiden. Durch ihre Religion sind sie eingeschüchtert und eingeängstigt. Und sie erreichen nicht das, was Gott ihnen geben wollte. Was meines ist auch dein. Bruder und Schwester, das ist Gnade. Das, was Gott dem Abraham, dem Isaak, dem Jakob verheißen hat, das gilt auch dir und mir. Das ist Gnade. Gott hat keine Stiefkinder. Das sind alles seine Kinder, seine echten Kinder, adoptiert, alle miteinander. Gott, der Vater, der liebt alle Menschen und der will, dass allen Menschen geholfen werde und dass wir alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, was das auch alles heißt. Weißt du, viele Menschen haben Angst vor Gott. Pass auf, kommst ins Fegefeuer. Das ist nicht Gnade. Wir müssen, seitdem wir im Neuen Testament leben, seitdem Jesus Christus gekommen ist, wir müssen nicht mehr in Panik geraten. Der Schuldschein, der gegen uns stand, gegen die Menschheit stand, ist zerrissen, ans Kreuz geheftet und dort ist es besiegelt. Der sterbliche Mensch kann begnadigt werden. Jeder Einzelne, nur, er muss nur wollen. Die Gnade gilt grundsätzlich, Amnestie gilt für alle, aber du musst es annehmen. Als die Sklaverei in Amerika abgeschafft wurde, da gab es so viele Farbige, die in der Sklaverei geblieben sind. Aber was soll man draußen machen? Verstehst du, sind nicht gewohnt gewesen, auf eigene Füße zu stehen, haben diese Freiheit nicht angenommen. Chef, nimm mich wieder, mach mich wieder, ich will dein Diener sein. Die haben die Freiheit nicht begriffen. Wir müssen begreifen, was die Gnade ist. Du musst nicht mehr zurückgehen zu deinem Sklavenhalter, zum Teufel. Es ist Gnade, du bist frei. Der Starke ist gebunden, komm raus aus deinem Gefängnis. So, komm zu Jesus und du wirst die Gnade erleben und die Fülle der Gnade. Jesus ist uns gegeben worden, dass wir Zugang zu Gott bekommen. Der Mensch hat vorher keinen Zugang zu Gott gehabt. Der Adam hat uns alles vermasselt. Eigentlich die Eva oder die Schlange. Das war was, die haben uns vermasselt. Aber Jesus hat den Weg frei gemacht. Seit Jesus müssen wir uns vor Gott nicht mehr fürchten und verstecken. Weißt du, Adam hat sich auch vor Gott versteckt, weil er schlechtes Gewissen hatte. Und so viele Menschen verstecken sich vor Gott, haben Angst, Gott gegenüberzutreten. Adam, Adam, wo bist du? Und Adam versteckt sich da hinter einem Feigenblatt oder was sonst auch noch immer gewesen sein mag und so weiter. Ich fürchtete, als ich deine Stimme hörte. Du musst dich vor der Stimme Gottes dich nicht fürchten. Du musst dich nicht fürchten vor der Predigt. Du musst dich nicht fürchten, die Bibel zu lesen. Viele haben Angst vor der Bibel, weil sie sich fürchten, weil die Bibel zu ihnen persönlich spricht. Verstehst du? Die werden persönlich angesprochen. Und Gott, der Heilige Geist, spricht persönlich. Weissagung spricht persönlich an. Du musst nicht mehr vor der Stimme Gottes Angst haben. Auch nicht eins in der Ewigkeit. In aller Liebe. Du bist begnadigt. Preis Gott. Und du darfst durch den Heiligen Geist und Jesus Christus aber lieber Vater sagen. Aber lieber Vater sagen. Das ist ein wunderbares Gebet. Wunderbare Aussage. Aber Daddy, Papi. Das ist, was Gott uns erlaubt seit Jesus. Vorher der Allmächtige, Jehova, der ich bin und so weiter, der Ewige. Und jetzt, Papi, das ist Gnade. Du darfst zu Gott Daddy sagen. Oder sonst wie du zu deinem Vater sagst. Gott ist nicht der Onkel. Er ist mein Vater. Wir haben Zugang zu Gott, weil der Heilige Geist und Jesus da sind. Wir sind versöhnt mit Gott. Der Heilige Geist verbindet uns mit dem Vater. Bringt uns zum Vater und sagt, komm, komm Johannes, hierher. Stell dich hin, das ist dein Platz. Dein Platz ist nicht irgendwo in Hinterdupfing, weit weg. Nein, dein Platz ist am Thron Gottes, am Gnadenthron. Seit Jesus Mensch wurde und Menschsein durchlebte, weiß, was das bedeutet, was Menschsein ist, der kann dem Vater sagen, du, hör mal, der arme Kerl kann gar nichts dafür. Der kann gar nichts dafür, dass er so und so reagierte, dass er sich so und so benimmt. Der kann nichts dafür. Du musst, Vater, du musst sehen, was für eine Welt er lebt. Das sind Juden, das sind Römer, das sind Griechen, die unterdrücken ihn. Die beuten ihn aus, die betrügen ihn. Der Vater versteht die Menschen seit Jesus. Zuerst war der Gottessohn, der unseren Vater verherrlicht hat. Und jetzt bringt das Menschsein zum Vater und sagt, guck mal, die Menschen können nichts. Sei barmherzig, Gott. Drück ein Auge zu und mit dem anderen sie nicht. Sei großzügig. Jesus kann sich in unsere Lage hineinversetzen. Und der Heilige Geist vertritt uns dann mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes. Das ist Gnade. Du musst dich nicht anstrengen zu beten. Du musst nur seufzen. Weißt du, was Seufzen ist? Das ist Seufzen. Stöhnen. Weinen. Plärren. Oder wie man das auch immer sagen möchte. Und der Heilige Geist, weißt du, diese Schwingung nimmt, dieses Geplärre, dieses Geheule, dieses Gejammere, dieses Klagen und übersetzt es in richtigen Worten, in Worten Gottes. Seit der Himmelfahrt Jesus strömt die Gnade Gottes zu uns und ich werde den Vater bitten und er wird den Heiligen Geist zu euch senden. Und dass Jesus bei Gott angekommen ist, weiß ich, dass der Heilige Geist 10 Tage später gekommen ist. Pfingsten. Gnade ist eine Initiative Jesu. Diese heilsame Gnade ist erschienen. Und jetzt bittet er, wenn du irgendwo einen Fehler machst. So viele Christen haben Angst, Christen zu sein. Weißt du, ich bin nicht vollkommen, ich bin nicht vollendet. Und wir dürfen bei Gott Fehler machen, denn wir lernen aus den Fehlern. Und das ist diese Schule Gottes, in der wir uns befinden. Ich lerne aus meinen Fehlern. Und der Herr Jesus vergibt uns unsere Fehler. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Er bat den Vater, um den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kam und der wird euch in alle Wahrheit lehren. Und das ist dieser Privatlehrer. In dieser Privatunterricht, in diesem Privatunterricht. Der Heilige Geist vertritt uns bei Gott. Gnade ist eine Initiative Gottes, wo der Mensch das hätte nie ergreifen können. Er hätte es nie möglich machen. Gott, erbarm dich meiner. Du kannst nur beten, Herr, erbarm dich meiner. Geh nicht vorbei, oh Heiland. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich, ich muss dich immer haben. Aber da kriegst du gar nichts. Aber der Herr ist auf uns zugekommen. Er hat den Anfang gemacht. Er hat ja zu uns gesagt. Und so viele Menschen, wir möchten was leisten. Unser Paulus, bei dem bleibe ich heute ein bisschen. Paulus war so Pharisäer von Pharisäern. Weißt du, in seiner alten jüdischen Tradition wollte er was sein. Gott, ich will dir gefallen. Oh Gott, ich will dir recht machen. Und man wusste ganz genau, man kann Gott nicht recht machen. Kannst noch so recht sein. Also irgendwo wirst du schwach, irgendwo hast du deinen schwachen Punkt. Und dann begegnet er Jesus. Und jetzt denkt er, jetzt muss ich auch perfekt sein. Und dann sagt er, oh Herr, nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch. Nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch. Ich bemühe mich, ich plage mich, aber ich habe ein Problem, ich schaff's nicht. Und dann bekommt er von Gott eine Botschaft. Und weißt du, wie die Botschaft lautete? Bruder, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen. Sei nicht so ein Perfektionist. Sag schon, dass du bei den Juden das warst. Ein Pharisäer. Weißt du, und jetzt pass auf, was ich noch sage, was Gott mir groß gemacht hat. Im Laufe der Jahre, seitdem ich Gott diene. Paulus, du sollst nicht mehr wollen als das, was Gott dir schon gibt. Du sollst nicht mehr wollen als das, was Gott dir gibt, was Gott dir erlaubt, was Gott dir zugesteht. Und Gnade ist, ich darf zum Vater nach Hause kommen. Und dann, was mein ist, sagt der Herr, ist auch dein. Jetzt lebe hier. Denk an diesen verlorenen Sohn. Und du wirst schon erwartet, das ist Gnade. Der Ochse wartet schon auf dich. Das Festgewand wartet auf dich. Der Schmuck, der Fingerring liegt schon in der Schatulle. Das ist alles schon da. Das ist alles schon auf dich. Gott erwartet dich. Du wirst erwartet. Das ist Gnade. Und wir werden alle erwartet bei Gott. Viele begreifen es, andere begreifen es nicht, aber die werden auch ankommen. Und die werden dann natürlich, da wird kein Leid über sie kommen. In meiner Bibel heißt es, die Hütte Gottes bei den Menschen, bei allen Menschen, Deutsche, Amerikaner, Russen, Chinesen, Rumänen, bei allen Menschen. Die Gnade Gottes, die Hütte Gottes unter den Menschen. Und da wird kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr sein. Das Erste ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Natürlich werden welche ganz nah beim Heiland sein. Und dann werden manche ganz weit weg vom Heiland sein. Und die wo ganz weit weg sein werden, die haben die Gnade nicht richtig begriffen, nicht richtig genützt, nicht richtig ausgekauft. Alle hätten das gleiche Maß haben können. Für alle stand die Tür offen. Die Schulden sind bezahlt. Verstehst? Und einige haben es begriffen und die haben ihre Berufung festgemacht. Gnade zieht uns nach Hause. Oh, dass du eine Sehnsucht hast, ich möchte heim zu meinem Heiland. Das ist Gnade. Mein Vater hat Brot, die Fülle. Das ist Gnade, wenn du das weißt. Gnade ist, dass Gott mir erlaubt, über mich selbst hinauszuwachsen, mich zu entfalten. Das ist alles Gnade. Dass ich Mensch sein darf. Nicht in Affe, Schimpanse oder sonst noch was. Ich darf Mensch sein. Gnade erlaubt mir, dass ich die göttliche Größe erreiche. Christus in mir wird mein Thema morgen sein. Was es bedeutet, wenn Jesus in mir ist, dass nicht ich lebe mir, sondern Christus lebt in mir. Wenn Jesus in dir ist, Bruder und Schwester, du kannst es gar nicht fassen, was mit dir los ist. Der Gott, der das Universum geschaffen hat, wohnt in dir. Der diese Stürme stillte, der wohnt in dir, der kann auch deinen Sturm stillen. Und das ist Gnade. Die göttliche Größe erreichen wir trotz unserer Defizite, trotz unseren Schwächen. Weißt du, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Lass ihn an meiner Gnade genügen. Paulus, lass dir. Es ist Gnade, die mir erlaubt, über meinen Schatten zu springen. Ich darf ich sein. Nicht mein Ego, sondern das, was Gott von mir wollte. Ja, aber Herr, ein Engel Satan schlägt mich mit Fäusten. Das ist der Paulus, was er hier sagt und stöhnt und jammert. Satan möchte dich zerstören, dich zu Fall bringen. Er will, dass du aus der Gnade Gottes fällst und der Gnade Gottes absagst, der Güte Gottes, das will der Satan, deshalb schlägt er dich mit Fäusten. Schau her, das ist es. Aber ich sage dir eines, dieser große Gott, je mehr Satan dich schlägt, desto mehr Gnade hat er dir gegenüber. Und desto gnädiger ist er. Egal wie viele Probleme du hast. Weißt du, an den Problemen wächst du, das ist Gnade. Die meisten Leute begreifen nicht, die denken, ich habe Schwierigkeiten, ich habe so viel Sorgen, ich habe so viel Kummer, ich habe so viele Krankheiten, ich bin unheilbar. Aber an diesen Krankheiten, Problemen und den Schwierigkeiten, an denen wächst du. Du reibst dich an denen hoch und schaukelst dich hoch. Durch die Probleme wirst du stark, nicht schwach. Wenn du es richtig begreifst, wenn du die Gnade begreifst, mit Gott springe ich über die Mauer. Durch all die Probleme sollst du dich ins Leben wieder zurückkämpfen. Das ist Gnade. Du wieder zurückboxen. Satan schlägt mir mit Fäusten und schlagen wir zurück. Verstehst du? Ganz einfach. Ganz einfache Lösung. Wir krepieren nicht daran und sterben nicht daran. Weißt du, Unglücke, Schwierigkeiten, Krisen und so weiter, die machen dich nicht schwach. Ich habe es noch nicht erlebt, dass der Mensch dabei schwach geworden ist. Es sei denn, er lässt sich gehen. Aber wenn du die Kraft Gottes begreifst und die Gnade, die mir gegeben ist und an der Gnade Gottes genügen lässt, die Kraft Gottes ist in mir und mit Gott schaffe ich es. Mit Gott packe ich diese Krise. Und wenn nicht, ich werde auferstehen. Wartet mal, bis ich komme. Julius Caesar geriet in Gefangenschaft und auf dem Schiff war er da. Dann hat er gesagt, Leute, behandelt mich gut. Wenn ich frei bin und ihr mich schlecht behandelt habt, ich werde mich an euch rächen. Behandelt mich gut. Und die Leute haben Respekt gehabt, obwohl Julius Caesar ein Gefangener war. Behandelt mich recht und richtig. Verstehst du? Und deshalb, du kannst dem Teufel, wenn der Teufel dich angreift, der schlägt dich mit Fäusten. Vielleicht geht es dir genauso wie dem Paulus. Dann kannst du sagen, Satan, willst du die Wahrheit wissen? Wir werden uns rächen. Der Herr will sich an dir rächen. Der Herr strafe dich. Haben wir solche Sachen in der Bibel. Der Herr wird dich strafen. Deine Zukunft ist der unterste Verlies in der Hölle. Weißt du, wenn der Teufel dir deine Zukunft schwarz malt, sag ihm seine Zukunft, was los ist. Du hast Gnade erlebt. Weißt du, du bist begnadigt. Mich könnt ihr nicht mehr strafen. Ich werde nie vergessen, in der Sowjetunion, wo ich herkomme, also ich wollte immer schon lange Haare haben, oder wenn sich das länger nicht, diesen Stoppelhaare da, so Meckeschnitt oder was auch immer ist, das wollte ich nicht haben. Und ich wollte mal wachsen. Und in den Sommerferien habe ich immer die Haare wachsen lassen. Dann kommen wir in der Schule und dann sagt der Lehrer, Johannes, dort war der Jonas, hieß ich damals. So, Johannes, deine Haare schneiden, du musst deine Haare schneiden. Ich habe gesagt, nee, ich schneide nicht meine Haare. Und die anderen auch, die Haare haben sich schneiden lassen müssen, die auch zu lange Haare gehabt haben, hat die Lehrerin ein Kreuz da oben reingeschnitten. Verstehst du? Und da mussten sie zum Friseur gehen, oder wohl oder übel. Und da kommen sie zu mir und sagen, nein, sie können mir kein Kreuz mehr einschneiden. Wir wandern aus. Wir sind nicht mehr Sowjetbürger. Wir wandern aus. Verstehst du? Du bist ein Bürger einer anderen Welt. Das ist Gnade. Verdient hast du es nicht. Das ist Gnade. Und da darf der Feind dich nicht anlassen, weil du ein Bürger einer anderen Welt bist. Denn du bist Bürger des Himmels. So, Probleme, Schwierigkeiten, Krisen, Kämpfe, die machen dich nicht schwach. Im Gegenteil, alles Negative stärkt dich, festigt dich, gibt dir Durchhaltevermögen. Du beißt die Zähne zusammen und sagst, wir fahren durch dieses Dickicht durch. Wir fahren da durch. Und das macht dich zu Überwinder. Weißt du, wir haben gestern auch von den Überwindern gesprochen. Überwinder haben Durchhaltevermögen, die halten durch. Und ihr habt durchgehalten, ihr habt das Wort bewahrt, ihr seid festgeblieben. Gott hat kein Interesse an Schlaraffenchristen, weißt du, so Weichlinge und Softies. Nein, Gott will Menschen haben, die durchhalten, die sich auf die Gnade Gottes verlassen, mit Gottes Gnade rechnen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Verstehst du, keine Softies. Weißt du, Gott sieht deine Situation, aber und er stellt dir seine Kräfte, alle Werkzeuge dir zur Verfügung, alles, was du brauchst zu einem gottseligen Leben, das musst du nützen. Das ist Gnade. Wenn du das nicht nützt, das ist dein Problem. Du kannst stark sein. Kannst ein Überwinder werden. Darum, alle Fügungen der Gnade Gottes, ob schwach oder stark, klein oder groß und so weiter, die sind vom Herrn, damit du stark wirst in der Situation. Sie wollen dir zeigen, wer du jetzt bist, diese Probleme, diese Schwierigkeiten. Egal, klein oder groß, wie Gott zu dir steht, Weißt du, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Das ist Gnade. Und die Schwierigkeiten sind dazu da, dir das rauszuholen, dass du outest, dass du demonstrierst, dass du zeigst, wer du bist. Ich bin Kind Gottes. Mir können sie nicht das Kreuz da oben schneiden. Weiß ich noch wie heute. Diese Zivilcourage. Die anderen wären da nach Sibirien gekommen. Aber ich wusste, die können mich nicht mehr verhaften. Meine Eltern haben schon die Papiere zum Auswandern. Die Gnade Gottes befähigt dich, über die natürlichen Grenzen zu gehen, über die menschlichen Grenzen, über die religiösen Grenzen, die kulturellen Grenzen. Da bist du nicht mehr Deutscher oder Amerikaner, Russe, Chinese, Jude, Grieche. Weißt du, du kannst jetzt alles sein. Paulus sagt, ich bin allen alles geworden. Das ist Gnade, wenn man das schafft, wenn man das kann. Dass man seinen Horizont sprengt. Paulus, und das ist, muss vorstellen, Paulus kann sich in der letzten Situation, wo er merkt, da komme ich nicht mehr durch. Also das, die werden mich sowieso lynchen. Ich berufe mich auf den Kaiser. Verstehst du? Als Jude. Eigentlich für die Juden war das ein Gräuel. Aber er sagt, das macht mir gar nichts aus. Auch dieses Gräuel. Hauptsache ich rette mein Leben. Und komme mit heiler Haut davon. Ich berufe mich auf den Kaiser. Und er dient Gott als Gefangener weiter. Auf dem Schiff. Überall, wo er auch immer ist. Er setzt sich durch. Du musst seine Geschichte, die Überfahrt nach Rom, lesen und mal richtig betrachten und darüber meditieren. Das Leben ist nicht immer gleich. Nicht jeder Tag ist gleich. Und jetzt ist er auf dem Schiff und dort ist auch Christ. Und er beweist seinen Glauben. Da predigt halt den Schiffsleuten, den Gefangenen, die mitgefangen sind, die sich auch auf den Kaiser berufen haben. Und er sagt, ich bin alles geworden. Und ich kann beides. Ich kann hoch sein und kann tief sein. Und das ist Gnade, wenn du beides kannst. Hoch sein und tief sein. Dass du in First-Class-Hotel schlafen kannst und dann in irgendeine Bude. Hundebude vielleicht. Übernachtest und sagst, Hauptsache, ich hab gut geschlafen. Verstehst du? Ich kann beides. Und viele Christen haben diese Gnade noch nicht erlebt, dass sie beides können. Die können beschimpft werden und die können gelobt werden. Das sind Christen, die echt geworden sind, die Gnade erfasst haben. Du, die können mir gar nichts anhaben. Ich weiß, wer ich bin und was ich bin. Lass die reden, lass die singen, lass die schreiben, was sie wollen. Ich kann beides. Ich kann haben und ich kann nicht haben. Ich kann satt sein, ich kann hungrig sein. Lies mal, was Paulus an die Korinther schreibt. Ich kann beides. Das ist Gnade, wenn du beides kannst. Reich sein und arm sein. Gnade Gottes erlaubt dir, Dinge zu tun, die du vielleicht vorher für unmöglich gehalten hast. Was deine Erziehung, deine Einstellung, deine Gefühle und so weiter dir nicht erlaubt haben, das kann ich nicht. Nein, die Gnade macht dich fähig, über deinen Schatten zu springen. Die Auswirkung der Gnade ist mein Thema heute. Weißt du, da kannst du alles. Paulus schreibt in Korinther, ich kann's. Da war eine Frage gestanden, dürfen wir Götzenopfer essen oder Schweinefleisch essen oder was weiß ich, egal was. Mäuse oder Schnecken, kann ich das essen? Also Götzenfleisch. Und er sagt, ja, ich kann's. Mein Gewissen ist größer. Verstehst du? Als ich. Und mein Gewissen ist größer als Gott. Also ich kann darüber stehen und Gott ist größer als mein Gewissen. Also mein Gewissen ist anerzogen von der Tradition. Du darfst nicht aus zwei Kochtöpfen, wo Milch gekocht wurde und was anderes gekocht wurde. Nicht, also alles rein, koscher, nein. Du wirst dich nicht vergiften. Und deshalb Jesus sagt, die an meinem Namen glauben, die glauben, wenn sie etwas Tödliches trinken oder essen oder was weiß ich, denen wird es nicht schaden. Es ist Gnade, wenn du Jesus begriffen hast, dann kannst du beides, das Tödliche, weißt du, da manche sterben, die verlieren ihre Seligkeit. Aber du kannst weitermachen, denn was zum Mund reingeht, verunreinigt nicht den Mund, dein Leben nicht. Verstehst du, das verunreinigt uns nicht. Paulus sagt, ich kann beides. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben. Gott ist größer als mein Gewissen, als dieses anerzogene. Stell dir mal vor, du bist in Neuseeland. Und du bist bei den Kannibalen. Verstehst? Und die machen jetzt ein Fest und essen Menschenfleisch. Ich habe eine nette Geschichte gelesen. Ein Missionar ist tatsächlich da unten mal gewesen. Wir haben den Bruder Schneider hier gehabt. Ihr kennt ja ihn noch wahrscheinlich. Aber das war nicht bei ihm, obwohl er auch zu diesen Eingeborenen gegangen ist und missioniert hat. Aber diese Geschichte habe ich von einer anderen Seite gehört. Und diese Geschichte war die, da geht der Missionar hin und die sagen jetzt, toll, dass der Weiße kommt, den werden wir verspeisen. Und so weiter und haben sie ihn gefangen gehabt. Und dann sagt er, Leute, bevor ihr mich verspeist, ich möchte von meinem Fleisch euch eine Kostprobe geben. Und der hat ein Holzbein gehabt. Dann schneidet er was ab von seinem Holzbein und sagt, probiert. Und dann haben sie gesagt, nee, das Fleisch wollen wir nicht. Seid klug und seid ohne falsch. Verstehst du? Das ist, was die Freiheit des Geistes erlaubt. Was, weißt du, nicht dieses Ängstliche, ach, das darf ich nicht, ich werde jetzt verspeist. Nein, schneid ein Stück ab und lass sie kosten. Von deinem Holzfuß. Und dann werden wir sehen, weißt du, seid klug und ohne falsch. Denk, was das alles bedeutet. Das ist, was die Gnade befähigt. Die ganze Bergpredigt, lies mal, was Jesus dort sagt, wie die Gnade sich praktisch auswirkt, diese Konsequenzen der Gnade. Die Auswirkung der Gnade. Gott erlaubt dir, sogar um der schwachen Willen zu verzichten. Paulus sagt, wenn ich wüsste, da sitzt ein Schwacher, ich würde kein Glas Wein anrühren, ich würde nur noch Wasser trinken in seiner Gegenwart. Um der schwachen Willen. Ich würde verzichten, das ist Gnade. Die Gnade macht uns so stark, dass ich alles kann. Dass mir nichts unmöglich ist. Weißt du, wir denken immer, Wunder und Zeichen zu tun. Nein, auszuleben mein Leben, das ist unmögliches Tun. Dass ich mich in der Situation hineinpasse, dass ich nicht religiös werde oder zu gerecht oder sonst noch was. Die Gnade befähigt mich zu verzichten oder auszuleben und zu genießen. Das erlaubt mir die Gnade. Paulus sagt, ich könnte, und jetzt, wenn du Paulus so studierst, Paulus sagt, ich könnte eine Frau mitführen als Apostel, sie steht mir zu. Ich müsste nicht immer allein fahren und meine Wäsche selber waschen und was weiß ich alles. Ich müsste das nicht. In 1. Korinther 9, Vers 5 sagt, dass ich habe das Recht, eine Schwester als Ehefrau zu führen, wie die anderen Apostel, zum Beispiel Bruder Petrus. Ich hätte das. Aber, sagt er, ich tue das nicht aus bestimmten Gründen. Ich tue aus bestimmten Gründen nicht, weil ich bin viel freier, wenn ich das Evangelium verkündige und so weiter. In 1. Korinther 7, Vers 8, da sagt er, den Ledigen und Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben so wie ich, ledig. Witwen und Weisen und hier und Ledigen. Wenn ich das eine oder das andere kann, das ist Gnade. Verstehst du, wenn du das kannst, wenn du das schaffst, wenn es möglich ist, mach das. Die Gnade Gottes kompensiert, wiegt auf oder gleicht diese ganzen Differenzen aus. Ich kann's, aber ich muss nicht. Das ist Gnade. Gnade schafft den Ausgleich zu meinen persönlichen Macken, zu meinen Schwächen, zu meinen Problemen. Nur von Gnade bei Gott. Ich muss vorstellen. Von Gnade bei Gott. Das ist, was Gnade ist. Er fand Gnade bei Gott. Denk drüber nach. Hast du schon bei Gott Gnade gefunden? Und das war nichts Außergewöhnliches. Weißt du, er bekam einen Auftrag. Bau die Arche. Das war die Gnade. Mach was. Lass dich nicht gehen. Die Flut wird kommen. Tu etwas für deine Rettung. Sei klug und sei ohne falsch. Die Gnade schaut nicht auf das Äußere. Die Gnade schaut nicht auf deine Abstammung. Wo kommst du her? Hast du blaues Blut in deine Adern? Die Gnade schaut nicht auf den Rang. Weißt du, das wievielte Kind bist du? David war das achte Kind und Gott hat ihn zum König gemacht. Nicht den großen Bruder und nicht den starken zweiten Bruder. Er hat den jüngsten, den kleinsten genommen. David war das achte Kind. Gott schaut nicht auf die menschlichen Ordnungen und das alles. Gott hat Gnade gefunden und er hat Gott gefallen, dieser David. Wie er da spielt und wie er da musiziert und wie er betet, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Weiter zum Paulus zurück. Paulus hat auch Gnade bei Gott gefunden. Paulus war kein Heiliger, glaubt mir das. Er war ein Verbrecher, ein Christenhetzer. Er hat dem Leib Jesus so viel Schaden zugefügt. Die ganze schöne Gemeinde von 8000 Mitgliedern mindestens in Jerusalem zerstört, dieser Wüterich. Paulus war kein Heiliger. Paulus hasste Jesus und hat Leute sogar gezwungen, steht ja in der Bibel, Jesus zu verfluchen. Fluche Jesus! Fluche Jesus! Fluche Jesus! Das hat Paulus veranlasst, die Leute, und gezwungen. Und trotzdem war Paulus ein auserwähltes Werkzeug zur Ehre Gottes, dank der Gnade Gottes. Das, was er geworden ist, ist Gnade gewesen. Trotz dieser Gehässigkeit, die er Jesus und Christen gegenüber und der Gemeinde gegenüber gebracht hat. Und er sagt, ich habe den Kerl erwählt vor Grundlegung der Welt. Er wurde berufen durch die Gnade Gottes, nicht aufgrund von seiner Leistung, dass er da in einem Tempel, in der Synagoge betete und seine Gebete runterleierte. Nicht aufgrund dessen, was er getan und nicht getan hat, oder die Ausbildung, die er genossen hat, wurde er erwählt, sondern dank der Gnade Gottes. Und Gott erwählt sich Menschen oft, die gar nicht sind, die gar nichts können. Und die erwählt sich. Und die anderen, die was können, die lässt er links sitzen. Die Gnade Gottes sieht den guten Kern im Menschen. Und das ist die Gnade Gottes. Denk drüber nach. Die Gnade Gottes sieht den guten Kern, diesen Hauch Gottes in uns, die Bestimmung Gottes für unser Leben. Weißt du, diese Gehässigkeit. Und dann, genauso mit einer solch einer Gehässigkeit hat später dieser Paulus gegen den Teufel, gegen Dämonie, Sünde und was weiß ich gekämpft, um das Reich Gottes aufzubauen. Er hat den guten Kern gesehen. Die Gnade Gottes macht aus seinen Feinden Gottes Freunde. Das ist die Gnade Gottes. Und er wurde überwunden. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Das war, wie der Herr ihm vom Himmel begegnete. Die Gnade Gottes holt uns aus der Routine heraus. Die Auswirkung der Gnade, das ist mein Thema heute. Weißt du, holt uns aus unserem Trott, der Aktenkoffer voll mit Haftbefehlen. Warum verfolgst du mich? Die Gnade Gottes holt uns aus dem ganzen Alltagstrott. Was machst du da? Was willst du da? Verstehst du? Was suchst du noch da? Die Gnade Gottes holt uns aus dem Gefängnis Satans, aus der Verdammnis, aus den Schuldgefühlen, wie Martin Luther. Verstehst du, hat ein Mensch nach dem Gewissen, man streitet sich darüber, war das Mord oder was weiß ich, warum hat er seinem Freund nicht geholfen damals in dieser Gruppe, wo das alles passierte, wo ein Mensch zu Tode kam. Aber er hat so ein Schuldkomplexe, wie finde ich die Gnade Gottes? Du siehst, so arbeitet Gott. Die Gnade Gottes holt dich aus dieser ganzen Regelmäßigkeit, geordnet sein und dergleichen. Die Gnade Gottes holt dich aus dem ganzen Durchschnitt heraus, so nominal wie alle anderen. Nein, plötzlich wirst du überdurchschnittlich, dank der Gnade Gottes. Und wir haben das alles nicht verdient. Halleluja. Praise Gott. Weißt du, die Gnade Gottes holt dich aus den Dingen da, wo du dich verrannt hast, wie Saul von Tarsus. Ich hasse diesen Jesus. Ja. Und plötzlich stoppt Jesus und sagt, bis hierher. Da zieht er so einen Strich da im Sand. Die Gnade beendet das Negative. Die Gnade zieht einen Schlussstrich durch in unserem Leben und sagt, Schluss bis hierher, Saul von Tarsus. Und die Gnade Gottes gibt mir eine neue Perspektive weiter. Die Gnade Gottes gibt mir wieder Sinn im Leben, für das sich zu leben lohnt. Und dann sagt er, ja Herr, wenn ich jetzt dich angenommen habe und du mich angenommen hast und du mich nicht verworfen hast, jetzt will ich dir dienen mit allem, was in mir ist. Ja, und die Gnade hat ihm wieder Hoffnung gegeben, dass er sich wieder aufgerafft hat. Die Gnade hat die Schuldfrage beendet. Ja, und Herr, was ist das? Der Herr hat ihm gezeigt, du hast in Judäa nichts zu suchen eigentlich. Dort hast du den Schaden angerichtet, dort gehst du auch nicht hin, aber er ist trotzdem hingegangen. Und obwohl er Schwierigkeiten hat, aber die Gnade hat ihn korrigiert und ihn dann auf einen anderen Weg gebracht. Die Gnade Gottes befreit uns von dem ganzen Beklemmungsgefühl. Ich habe Angst. Wie nehmen die mich auf? Akzeptieren sie mich? Werden sie mich willkommen heißen? Die Gnade nimmt deine Angstzustände weg. Das ist Gnade, dass du sagst, weg mit euch. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich könnte, weißt du, diese Ängste, ich könnte jederzeit gerichtet werden. Es könnte was Schlimmes passieren. Die Gnade nimmt meine ganze Bedrückung, meine ganze Depression weg. Das ist die Gnade. Mir ist die Schuld vergeben. Ich muss mich nicht mehr plagen. Wer bezahlt die Rechnung? Und wie geht's da weiter? Weißt du, die Gnade wirkt es. Das ist eine Geschichte, eine wahre Geschichte. Zar Nikolaus, oder es wird über den Zar Nikolaus erzählt, russischen Zaren, da ist ein junger Mann im Gefängnis, oder nicht im Gefängnis, bei den Soldaten in der Kaserne, und der Nikolaus, Zar Nikolaus verkleidet sich als, ja, als Soldat und geht mal durch die Hallen und kontrolliert die Leute, und da ist einer seiner Soldaten eingeschlafen. Und das hat er über einen Zettel ist er eingeschlafen, und dann liest er, dass er so viel Schulden hat, das schuldet er, das und so weiter, und dann hat er noch drunter geschrieben, wer soll das bezahlen? Und dann der Zar Nikolaus hat den Zettel genommen und hat drunter geschrieben, Nikolaus. Und am nächsten Tag kommt der Zar zu der Kaserne und sagt, er möchte den Mann haben, wo er seine Unterschrift hat. Da ist irgendjemand hier, der trägt, hat einen Zettel heute Nacht bekommen, ich habe unterschrieben, meinen Namen, wo ist der Mann? Und da kam der, und all die Schulden, sagte, die bezahle ich dir, Nikolaus. Verstehst du? Es kann passieren, es kann kein Wunder passieren, du glaubst gar nicht, was da passiert. Wir haben hier in der Gemeinde eine Schwester gehabt, die konnte nicht mal zum Gottesdienst kommen. Und er kam höchstens einmal im Monat zum Gottesdienst, weil sie kein Fahrgeld hatte, was auch immer war. Und plötzlich, als sie sich die ganzen Schulden so angestaut haben, plötzlich kommt irgendwo aus weiter Ferne, aus dem Sachsen oder Thüringen irgendwo, kommt ein Brief zu ihr, und dann hieß es, sie haben was geerbt, 3000 Euro. Und sie konnte ihre Schulden bezahlen und konnte in den Gottesdienst kommen und sich neu irgendwo einrichten. Verstehst du? Wer soll das bezahlen? Gnade ist es. Weißt du, Gott wirkt, wenn wir ehrlich und treu sind. Ehrlich und treu sind. Aufrichtig. Die Gnade macht uns frei von jeder Bedrückung. Ich muss nicht fliehen, ich muss nicht umziehen, ich muss nicht abhauen, ich muss mich nicht verstecken. Ich muss mich auch nicht verstellen, ich kann so sein, wie ich bin. Das ist Gnade. Ich darf ehrlich sein zu mir selber stehen. Die Gnade beendet das ganze Versteckspiel, das ganze fromme Theater. Weißt du, ich muss jetzt stille sein. Ich darf nicht reden. Nein, du darfst über Dinge reden, die passiert sind, die gewesen sind. Sie sind vergeben, vorbei. Das war mal. Weißt du, du musst dich nicht tarnen und einschränken und sagen, ich darf das nicht. Die Auswirkung der Gnade ist mein Thema. Du weißt, Gott hat mich nicht aufgegeben, das ist Gnade. Gott liebt mich immer noch, auch wenn ich ein Lump bin. Gott liebt Lumpis. Ja, er mag Menschen, die demütig sind, die sich nicht verstellen, sich verkleiden. Weißt du, Gott liebt dich, er hat dich nicht vergessen. Er ist für dich. Und meine Bibel sagt, ist Gott für uns? Wer und was kann gegen uns sein? Das ist Gnade. Gott hat uns geliebt, diese durchbohrten Hände. Jesu Hände sind ein Zeichen der Gnade, der Liebe Gottes. Du bist angenommen. Der Begnadigte weiß, ich bin gesegnet, egal was da vorgefallen ist, egal was mit meinem Leben gewesen ist. Denk an Moses. Der hat Menschen auf dem Gewissen. Und Gott hat ihn benutzt als Führer im Volke Israel. Und das Volk Gottes in die Freiheit zu bringen. Trotzdem, das ist Gnade, dieses Trotzdem. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Es sind Wege der Gnade. Und Gott weiß, wie kriege ich den hin, so wie ich das brauche. Und dann lässt er Dinge passieren. Und das ist Gnade, dass Gott Dinge erlaubt, dass sie geschehen, dass wie dieser Moses zum Mörder wird. Und dass er fliehen muss. Dass er sich in der Wüste sich verstecken muss. Gnade. Die Gnade Gottes macht aus jedem Fluch einen Segen. Aus jeder Sorge und aus jeder Sünde macht er einen Segen. Das ist die Gnade Gottes. Gott bügelt diese Dinge glatt. Ich denke nur an Jakob. Schau seine Geschichte an. Er war ein Verbrecher und seine Söhne waren auch keine Heilige. Denk an die Söhne Jakobs. Sie haben ihren Bruder verkauft. In 1. Mose 50, Vers 20, da heißt es, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt an diesem Tag ist, nämlich, dass ihr am Leben seid und am Leben erhalten worden seid und ein großes Volk werdet. Weißt du, Gott gedachte es gut. Die Gnade Gottes ist sofort vorlaufend. Wenn du die Karte Gottes nicht lesen kannst und nicht verstehst, so sein Plan, sein Schlachtplan, seine Reiseplan, dann wirst du das nicht verstehen. Ihr gedachtet böse. Du denkst, guck mal, das ist so gemein, so gehässig, verkaufen ihren Bruder da als Sklave nach Ägypten. Die Gnade Gottes verwandelt selbst das Schlimmste noch in was Gutes. Selbst das Schlimmste. Das ist die Gnade Gottes. Gott verwandelt selbst die Anschläge Satans, wie beim Hiob, um seinen Besitz zu verdoppeln. Verstehst du? Gott erlaubt, dass Schwierigkeiten in deinem Leben kommen, damit du am Leben erhalten wirst. Du gehst nicht unter bei Gott. Im Gegenteil. Du findest ein neues Zuhause. Die Gnade verdoppelt unser Leben. In Zacharja Kapitel 4, Vers 7, da ist der Zerubabel. Und da ist eine schöne Geschichte. Diese Geschichte musst du lesen, ich will sie nicht aufarbeiten. Aber da heißt es, ein Berg von Hindernissen wird sich vor dir, Zerubabel, sich auftürmen. Aber ich räume sie weg dir aus dem Weg. Und du wirst rufen, Glück auf, Glück auf. Verstehst du? Ein Berg von Hindernissen wird sich in den Weg stellen. Wenn in deinem Leben kein Hindernis gewesen wäre, wärst du vielleicht gar nicht draufgekommen. Aber alle großen Entdeckungen wurden gemacht. Als die Blockade da war, als nichts mehr lief, da hat man was entdeckt. Verstehst du? Da war man erfinderisch. Wenn alles gut geht, da arbeitet nicht dein Geist. Dann tickst du nicht, so wie du ticken solltest. Ja, ist alles da, was ich brauche. Aber wenn nichts da ist, wenn du blockiert bist, ein Berg von Hindernissen, wenn sich in den Weg auftürmt, ich räume sie alle weg. Da hast du Fantasie, wirst kreativ und dann rufst du Glück auf oder Glück zu, Glück zu. Die Gnade wendet unser Schicksal, bringt Glück in unserem Leben. Die Gnade. Und die Gnade ist, zuerst kommen Schwierigkeiten, Schwierigkeiten, Hindernisse, Blockaden, Krankheiten und so weiter. Und dann kommt der Aufschwung, dann kommt das Hochgefühl, dann kommt die Stimmung in deinem Leben, wenn das alles schon da gewesen ist. Wer unter der Gnade Gottes steht, der hat einen Trumpf in der Hand. Der weiß, es wird gut werden. Zerubabel, pass auf, das kommt alles. Dieser Berg von Hindernissen wird sich auftürmen, aber du wirst durchgehen. Glück auf, Glück auf. Die Gnade Gottes hält sich nicht an menschliche Regeln. Das ist die Gnade Gottes. Gott interessiert die deutschen Gesetze. Das Grundgesetz interessiert Gott gar nicht. Die Scharia interessiert Gott gar nicht. Verstehst du? Das ist alles nur Menschensatzung, Menschenwort. Diese ganzen irdischen Normen und religiöse Gesetze, die Tora, interessiert nicht. Das ist alles nur irgendwelche Geschichten für das Volk, damit sie zusammenleben, damit sie sich einander nicht auffressen. Die Gnade überspringt alles, verstehst du? Und sie hält sich zu dir. Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen erlöst und du bist mein. Glory, Halleluja. Bei der Gnade geht es bei Gott um die Beziehung zu ihm. Ich habe dich erwählt. Mit meinen Augen will ich dich leiten. Du hast bei Gott Gunst bekommen. Ich finde es großartig. Gottes Erbarmen steht auf deiner Seite. Und alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet. Wir haben alle das Wohlwollen Gottes. Was mein ist, ist auch dein. Aber bedien dich bitte. Der verlorene Sohn, der war klug. Der sagt, Vater, gib mir mein Geld. Ich gehe jetzt auf Reisen. Ich muss die Welt entdecken. Ich muss was sehen vom Leben. Gib mir mein Geld. Und der Vater hat sein Geld ausgezahlt, sein Erbe ausgezahlt. Und der Junge hat alles verplempert. Und kommt nach Hause, verstehst, wie ein nasser Pudel. Und der Vater sagt, mein Sohn, du warst tot und bist lebendig geworden. Ich bin so froh, dass ich dich habe. Und der andere sagt, weißt du, dieser Lump hat Gnade bekommen. Und der Vater sagt, Junge, was mein ist, ist auch dein. Begreife das, das ist Gnade. Was deinem Vater im Himmel gehört, das gehört auch dir. Morgen werde ich darüber noch mehr sagen. Christus in uns. Du hast die Gunst Gottes. Den Mitleid Gottes in deinem Leben. Gott will diesen glimmenden Docht, der in dir ist, dieses bisschen Hoffnung, dieser kleine Funke nicht auslöschen. Und das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Gott sagt, ich lass dich nicht fallen. Ich gebe dich nicht auf, das ist Gnade. Ich halte zu dir, auch wenn dich alle verlassen, auch wenn niemand von dir mehr was abkauft. Ich halte zu dir. Ein paar gute Worte noch. Jeremia Kapitel 39, Vers 17. Das ist Gnade. Dich aber werde ich retten. Das verspreche ich dir. Du, das solltest du aufschreiben. Dich werde ich retten. Das verspreche ich dir. Du wirst nicht in die Hände deiner Feinde fallen. Bruder, Schwester, du wirst nicht in die Hände des Teufels fallen. Sei sicher und gewiss. Du wirst nicht in die Hände deiner Feinde fallen, von denen du dich heute so fürchtest. Die Gnade macht dein Leben, den Unterschied in deinem Leben. Und dein Leben wird spannend und interessant. Du wirst nicht in die Hände derer fallen, vor denen du fürchtest. Ich stehe zu dir. Jesaja 54, Vers 10. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel fallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ich finde es großartig. Berge und Hügel, Mount Everest kann zusammensacken zu einem Maulwurfhügel, aber meine Gnade wird nicht von dir fallen. Deshalb, schau zu den Bergen, wo deine Hilfe kommt. Deine Hilfe kommt vom Herrn, Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott hat Wege und Mittel, an Mittel und Möglichkeiten fehlt es ihm nicht. Gnade ist die größere, höhere Norm Gottes. Das ist Gnade. Ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides mit euch. Gnade ist Gottes Liebe. Und die Liebe macht es möglich, die Liebe Gottes, dass ein minderwertiges Wesen, ein armseliger Mensch mit einem höheren Wesen eins wird und Gemeinschaft hat und über sich selbst hinauswächst. Ein unperfekter Mensch, verstehst du, wird von einem Perfekten geliebt und hochgehalten. Dieser Verbrecher, gestern sprachen wir vom Schächer, der Hänger am Kreuz hat noch geflucht vor ein paar Minuten und dann sagt Jesus, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Gnade ist viel mehr als Perfektionismus, ist viel mehr als Gesetzlichkeit. Das ist Gnade. Ist eine Meditation über die Gnade, was ich hier mache. Zu Mose sagt Gott einmal, 2. Mose 33, Vers 19, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorüberziehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Du sollst meine ganze Gnade sehen, was ich alles mit meinem Volk, mit dem Volk Israel mache. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Sieht so aus, als was der Mensch nichts könnte. Der Mensch muss nur in die Hand Gottes einschlagen und sagen, yes, Lord. Und ich werde vorübergehen. Und diese vorhergehenden Verse, da fragt Moses, Herr, woran soll ich erkennen, dass es so sein wird? Und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden hat. Wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, sondern ja, zeig uns Gott, dass du dieses Volk nicht vom Erdboden vertilgst. Und Jesus sagt, diese Generation, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles erfüllt. Juden wird es geben, bis nach dem tausendjährigen Reich noch. Verstehst du? Diese Generation wird nicht vergehen, dieses ganze Mischvolk und alles, was da gewesen ist. Und der Herr sprach zu Moses, auch das, was du jetzt gesagt hast oder gefragt hast oder gebeten hast, will ich tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Fantastisch. Verstehst du? Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Dieser Verbrecher Moses. Gnade überschattet die Vergangenheit und die Zukunft. Löscht alles aus. Verstehst du, alles Negative, was da passiert hätte sein können. Die Auswirkung der Gnade. Als Begnadigter Gottes hast du eine ganz neue Vergangenheit, eine neue Gegenwart und eine neue Zukunft. Das ist die Auswirkung der Gnade. Du lebst jetzt in einem neuen Jetzt und hier und heute. Das Alte ist vergangen. Und Brüder und Schwestern, wenn wir die Gnade Gottes bekommen haben, dann sollen wir aufhören, Entschuldigung, in der Scheiße zu rühren, die Vergangenheit zu rühren und erzählen, wenn wir Zeugnis geben, wir sollen aufhören mit blöden Zeugnissen. Blöde Zeugnisse sind es, ich war ein Säufer, ich war ein Hurer, ich war ein Dieb, ich war ein Mörder, ich war ein Verbrecher. Nein, ich bin einer. Du kannst sagen, ich war ein Sünder, das reicht aus, das ist alles Schlimme drin eingepackt. Und da kannst du sagen, ich habe Gnade gefunden. Verstehst du? Ich habe Frieden mit Gott bekommen und du musst nicht die ganze Sauerei austreten. Weißt du, wir sind begnadigt. Wenn du über negative Dinge sprichst, was du gewesen bist, da verherrlichst du den Teufel. Der Teufel wird verherrlicht. Guck mal, der hat aus ihm einen Dieb gemacht, der hat aus ihm das und das und das gemacht, das war er. Und dergleichen. Nein, du hast eine ganz neue Ausgangsbasis. Du bist jetzt begnadigt, das Alte ist abgeschlossen, dieses Kapitel ist zu Ende. Es beginnt etwas ganz Neues. Ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei. Gnade, Gottes Gnade ist das göttliche Recht. Und einfach, jetzt lebst du nach Gottes Gesetz, nach Gottes Ordnung, nach diesem ewigen, universellen Gesetz, nach der Gnade. Und Gnade ist älter als alle Gesetze dieser Welt. Gesetz ist nur ein Einschub, weil die Menschen nicht zurechtkamen, verstehst du? Adam und Eva, die haben keine Gesetze gehabt und erst nachher Kain ist ein Schöpfer der Gesetze gewesen. Weil, ja, Ordnung und die Gesetze in der Musik, Gesetze in der Metallverarbeitung, all das, dann kamen diese ganzen Naturgesetze herauszufinden. Aber Gott ist der Urheber der Gnade. Und weißt du, da hören alle Prinzipien auf und alle, und so war das vollkommene Gesetz Liebe. Aus Liebe den Menschen geschaffen und den schönsten Garten angelegt und sagt, Adam, hier ist dein Platz. Die Gnade Gottes nimmt meine, deine, unsere Unfähigkeiten weg, meine und deine Dummheiten, Mängel und füllt es mit Gottes Fähigkeiten und Möglichkeiten und Mittel. Die Gnade qualifiziert mich, macht mich fit und tauglich. Da, wo ich unqualifiziert war, unfähig war, das ergänzt der Herr, tut hinzu und füllt den Mangel aus mit seiner Gnade. Und du wirst versetzt in einem Stand eines Profis, eines Fachmanns. Plötzlich bist du ein Experte, weil Gott dich begnadigt hat. Wir haben die zwei Erbauer der Stiftshütte, das waren Hilfsarbeiter in Ägypten, die haben Ziegel produziert und dann hat Gott diese beiden Kerle genommen und hat sie begnadigt, dass sie mit Gold arbeiten können, dass sie mit Metallen arbeiten können, mit Stoff arbeiten können, alles können sie machen, sie sind Künstler gewesen. Und ich sage dir eines, wenn Gott einen begnadigt, dann kann er noch Michelangelo werden. Verstehst du, dann kann er begabt werden, dann kann er was Großes leisten, die Gnade macht dich fähig. Qualifiziert dich, da wo du schlecht bist, macht er dich gut und perfekt. Versetzt dich in einen Stand eines Experten, eines Professionellen. Er qualifiziert dich, er befähigt mich. Weißt du, das, was nichts ist, schreibt Paulus, hat sich Gott erwählt, damit ich so Schanden mache, was da ist. Das ist Gnade. Gott arbeitet mit ein paar Hilfsarbeitern aus Ägypten, die Ziegel produziert haben. 1. Korinther 15, Vers 10. Paulus sagt das bin ich, sagt er. Alles, was ich bin, bin ich allein durch die Gottes vergebende Gnade. Und seine Gnade hat mir, an mir war nicht vergeblich. Ich habe mich mehr als die anderen eingesetzt. Aber das war nicht meine Leistung. Weißt du, auch wenn du mehr arbeitest und Überstunden machst, ist auch Gnade. Und fleißig bist, ist auch Gnade, dass du das kannst. Sondern Gott selbst hat alles in seiner Gnade an mir gewirkt oder bewirkt. Die Gnade Gottes. Dass Paulus das geworden ist, was er geworden ist, auf Gottes Art und Weise, das war Wirken Gottes. Auswirkung der Gnade ist mein Thema. Wenn ich etwas Gutes in mir finde, dann ist das Einzige, was ich in mir finde, ist Gnade. Ist Erbarmen Gottes. Gnade. Und wenn ich anderen etwas weitergeben darf, dann ist es wieder Gnade. Verstehst du? Nicht mehr und nicht weniger. Und ich werde getragen und gehalten von der Gnade Gottes. Wir sind auf dieser Welt. Und das ganze Ausmaß der Gnade Gottes, jetzt, um das ganze Ausmaß der Gnade Gottes zu entdecken, zu bewundern, zu staunen. Amazing Grace. Oh, wunderbarer Gnadentag. Amazing Grace. Alles, was ich bin, das ist Gnade. Das hat irgendwie Bezug zu unserem Leben. Das, was hier passiert in Jeremia Kapitel 9, Vers 22, sagt hier der Herr, so spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Ich könnte jetzt weiter sagen, ein Geistlicher rühme sich nicht seiner Geistlichkeit oder seiner Frömmigkeit oder was auch immer ist. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, den Herrn. Und mich kenne. Das ist das Geheimnis, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, deren solches denn solches gefällt dem Herrn, der rühme sich des Herrn. Römer Kapitel 5, Vers 1. Denn wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, die Auswirkung der Gnade, Frieden mit Gott und den Herrn Jesus Christus und so weiter. Durch ihn haben wir Zugang zum Gnadenthron, Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die uns gegeben ist. Weißt du, die Gnade ist, du bist noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Auch wenn wir glauben manchmal, jetzt bin ich schon fertig, jetzt habe ich schon so viel erlebt mit dem lieben Gott. Nein, die göttliche Gnade berührt uns und macht uns da betroffen. Ich staune die nie zu begreifende Gnade. Ich bete sie an. Gerade ich, was bin ich, dass ich begnadigt worden bin, dass ich das fassen konnte, dass mir ein Licht aufgegangen ist. Das füllt mein Denken, mein Fühlen und mein Handeln. Das bestimmt mich. Ich bin überrascht über diese Gnade, die mir widerfahren ist. Erbarmung, Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Gnade ist, Gott akzeptiert mich. Verstehst du das? Verstehst du das? Gott hat mich angenommen. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Diese göttliche Annahme hängt nicht davon ab, was ich tue oder getan habe oder was ich auch noch tun werde. Einfach gesagt, hier kommst du, gehörst mir. Genauso wenig, wie wir Gottes Akzeptanz, Gottes Gaben und die Gnade Gottes empfangen. Weißt du, wir können es nicht mit Geld erkaufen. Es ist ein Geschenk. Nimm es an. Du musst nur die Gnade annehmen und sagen, danke, 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 danke. Mehr nicht. Bei Gott funktionieren nicht irgendwelche Strukturen. Nein, nur die Gnade. Ihm ist es egal, in welche Familie du reingeboren bist. Oder ob das Süfkis waren oder Promis oder was auch immer waren. Für diese Leute spielt keine Rolle. Gott fragt nicht, in welcher Familie. Gerade aus den lumpigsten Gegenden, Enden und so weiter, nimmt der Herr seine Leute raus und er sagt, aus dir will ich was machen. Ich will der Welt zeigen, du, was ich aus dir machen kann. Wir sind von Gott akzeptiert, ehe wir geboren worden sind, in dieser Sippe oder jener Sippe, in dieser Rasse oder jener Rasse, in diesem Volk oder jenem Volk. Ich manchmal wundere mich, weißt du, ich bin manchmal entsetzt, dass, nicht jetzt, wo jetzt gerade die Flüchtlinge kommen, aber vorher, dass so viele Leute aus Rumänien, aus Afrika kommen, die sind Christen und die fangen bei uns missionieren. Und wir haben hier in Deutschland mehr Ausländergemeinden wie deutsche Gemeinden oder Christen, die Gläubige. Weißt du, die bringen, weißt du, eins haben wir die Missionare nach Afrika geschickt und jetzt kommen die Missionare zu uns. Verstehst du? Und leben uns Christus vor, wie man Gott lobt und preist und singt. Das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Das, was nichts ist, das, was wir einst missioniert haben, die fangen uns zu missionieren. Ich muss das einfach nur so akzeptieren. Dein Wille geschehe. Das ist Gnade. Gnade ist ein Beweis der Allmacht Gottes. Ich kann mir das leisten. Wenn ich gnädig bin, bin ich gnädig. Wenn ich großzügig bin, bin ich großzügig. Gott hat uns begnadigt. Das ist für mich sowas Unfassbares. Ich kann es nicht erklären. Und da müsste ich auch gar nicht argumentieren, wieso und weshalb und warum. Vielleicht habe ich irgendwo eine liebe Oma gehabt oder Tante gehabt, die in meiner Sippe irgendwo gebetet haben. Dank dessen, nein, ich bin gerettet worden allein aus Gnade und nicht durch Werke von irgendwelchen Leuten in meiner Vergangenheit. So wie einst durch Adam die Sünde in diese Welt hineinkam und wir alle Sünder wurden, so ist durch Jesus Christus die Gnade zu uns gekommen. Und wir sind alle durch Jesus begnadigt. Wir sind durch Adam alle verdammt und durch Jesus alle begnadigt. Alle miteinander. Durch Adam erben wir die Sünde und durch Jesus erben wir die Gnade. Verstehe, wenn du verstehen kannst. Ich bin akzeptiert, weil Gott Christus akzeptiert hat. Und er in mir ist, du und ich. Wir sind voll und ganz und für immer akzeptiert und angenommen worden von Gott, weil wir Jesus aufgenommen haben. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Johannes 1, Vers 12. Der himmlische Vater sieht seinen Sohn in uns, seine Vollkommenheit. Und wir sind hineingetaucht in diese Gnade, in diesem Gnadenmeer, in diesem Ozean Gottes. Erstaunliche Gnade. Wunderbare Gnade. Du kennst das Märchen, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Kennen Sie diese Geschichte? Ich kann nicht groß eingehen auf dieses Thema, aber ich will nur dieses Märchen aufgreifen. Weißt du, wir müssen nur eines in diesem Spiegel schauen. Und nicht, dass wir uns sehen, sondern dass wir in diesem Spiegel Jesus sehen. Jesus sehen. Jesus ist das Spiegelbild Gottes. Und die Gläubigen sollen das Spiegelbild, dieser Abglanz Jesus sein. Wenn du in diesem Spiegel hineinguckst, morgens, weißt du, das sollst du nicht sehen, diese Runzeln, die Falten, die Haare stehen ab. Und was weiß ich, diese Pickelchen. Und ich betrachte es so, nein, fang an Jesus zu sehen. Das bin nicht ich, das ist Jesus in mir. Dass Jesus aus seinem Leben herausstrahlt. Wir sehen uns im Spiegel Gottes und im Spiegel der Gnade Gottes. Das ist, den Gott liebt. Wir haben zeitlang missioniert. Das hat viel Geld gekostet, aber trotzdem, wir haben ganz so einen Gag gehabt zu missionieren. Wir haben kleine Taschenspiegel verteilt. Und dann haben wir das Spiegel verteilt. Sehen Sie den Menschen, den Gott liebt. Und dann drehen Sie um und dann sehen Sie sich selbst im Spiegel. Sehen Sie den Menschen, den Gott so sehr liebt. Johannes 3, Vers 16 war dann als die Bibelstelle noch drauf. Ein Problem habe ich noch, was ich hier sagen will mit dem Spieglein, Spieglein an der Wand. In diesem Spiegel sehen wir uns. Aber leider, wie Jakobus schreibt in Kapitel 1, Vers 23, so viele Gotteskinder, sie betrachten sich und die vergessen, wie sie ausgesehen haben. Verstehst du, wie sie ausgesehen haben? Die gehen wieder weg und so weiter. Und sie vergessen, dass sie Jesus gesehen haben. In diesem Spiegel, dieses Spieglein an der Wand sagt, weißt du, und es sowieso ist schöner als die Königin und so weiter. Die ist viel schöner, viel vollkommener, viel vollendeter und so weiter. Und du siehst Jesus und du gehst weg, nachdem du betrachtet hast und vergisst deinen Stand, deine Situation. Und dann verfällst du wieder in Aktionismus und versuchst, dich da zu beweisen und da das Wort Gottes zu beherzigen. Fang an, weiter zu sehen. Bleib bei diesem Spiegelbild. Ich möchte so aussehen wie Jesus. Das, was ich gesehen habe im Spiegelbild. Vielfach entstehen dann Aussagen, wo viele Christen dann von sich stoßen und sich ausgrenzen. Ich hatte wohl nicht genug Glauben, wenn etwas nicht passiert ist. Oder wir müssen einfach mehr beten. Nein, muss Jesus anschauen. Im Anschauen Jesu erlebst du Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Weißt du, hör auf mit diesen frommen Standardsätzen. Sei Täter des Wortes. Weißt du, was das bedeutet? Die meisten Leute denken, ich muss das tun, was der Pastor sagt. Nein, sei Täter des Wortes. Jesus ist das Wort Gottes, dieses Logos. Er ist dieses Wort Gottes. Du siehst Jesus in seinem Wort hier, in diesem Spiegel. Du schaust und du siehst Jesus. Das lebendige Wort Gottes. Und wir sollen uns in diesem göttlichen Spiegel betrachten und nicht mehr uns sehen, sondern Jesus in uns. Das wird die Botschaft morgen sein. Fang an, Jesus in dir zu sehen. Und du siehst nicht mehr deine Unvollkommenheit, deine Defizite, dein Elend, deine Traurigkeit, deine Krankheit, die Dämonen, was weiß ich, das Böse, den Unglauben. Nein, du siehst den Erlöser Christus in dir. Betrachte Jesus in dir. Und schau das an. Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns wegsehen von unseren Problemen, von uns selbst und was auch immer ist und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, hat das Kreuz erduldet und die Schande nicht geachtet, alles einfach genommen und hat sich jetzt zu Rechten Gottes gesetzt. Und jetzt, wer ist der Schönste im ganzen Land? Nicht der Matthäus, Jesus. Jesus. Und nochmals Jesus. Weißt du, schau dein Bild an. Und das, was du betrachtest, was du anschaust, was du darüber meditierst und so weiter, das fängst du an zu sehen. Dann sollst du plötzlich so, ja Mensch, ich sehe aus wie Jesus. In meinem Internet habe ich mal vor einer Weile ein paar Bilder verschickt. Da hat so eine Katze im Spiegel reingeguckt und dann sieht diese Katze einen Tiger. Verstehst du? Nicht die Katze, dieses Kätzchen, das so reinguckt und so weiter. Nein, diese Katze sieht den Tiger. Sieh den Tiger, sieh Jesus in dir, sieh den Löwen, Judah in dir. Wenn du in diesen Spiegel hineinschaust, weißt du, da bist entsetzt und sagst, das bin ich. Ja, das bist du. Fang an, ein Täter des Wortes zu werden, betrachte das Ebenbild Gottes in dir, dieses Spiegelbild des Wortes, diese Gnade. Ich darf das sein, was er war. Ich darf Jesus in mir tragen, in sein Spiegelbild verwandelt werden, diese Gnade verwirklichen, die er gegeben hat, und diese Gnade wirkt sich aus, auch am Tag des Gerichts. Ich bin nicht der Verdammte, ich bin nicht der Beschuldigte, ich bin nicht der flieht und keine Stätte wird ihm gefunden. Nein, ich bin ein Geretteter, ein Heiliger. Einen Heiligenschein kriegst du noch drüber. Und das geht, wenn du auf Jesus schaust. Verstehst? Und wenn du in diesem Spiegel Gottes geschaut hast, dann klagst du nicht mehr deine Familie an. Weißt du, deine Familie interessiert den lieben Gott gar nicht. In aller Liebe. Obwohl du darfst deine Familie lieben. Aber weißt du, wo du herkommst, deine Tradition, deine Kultur, interessiert ihn gar nicht. Jetzt bist du eine neue Schöpfung in Christus, nicht mehr deine Familie. Und jetzt kannst du deine Familie segnen als der neue Mensch und ein Segen dafür sein. Schau in den Spiegel Gottes und sieh Jesus. Und du fühlst dich nicht mehr schuldig und hast keine Angst mehr vor der Ewigkeit. Du bist vor Gott gerechtfertigt. Betrachte das Spiegelbild Jesu und du bist perfekt. Der Löwe, der Tiger. Ha. Und dann knurrst ein bisschen. Jesus hat alles für dich schon getan. Und dadurch genügst du den Ansprüchen Gottes. Und jetzt fang an, in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben. Wenn du Jesus im Spiegel siehst, das soll dich motivieren. Das bin ich. Dieses Kätzchen da. verstehst du, ängstlich und verzagt, aber schaut im Spiegel und sieht die große Mähne. Vertraue Jesus und du wirst gehalten und gesegnet von der Gnade Gottes. Und diese Gnade wirkt sich gewaltig über dein Leben aus. Schau, Paulus, wir sehen den Paulus zuerst mal als Pharisäer, ja, schafft es nicht, hat versagt. In Epheser Kapitel 3, Vers 2 sagt er noch, ihr habt gehört, welches Amt die Gnade Gottes für mich, für euch gegeben hat. Ihr habt gehört, dass er, ich war der unwürdigste Apostel, der schlechteste Apostel, eigentlich gar nicht Apostel hätte sein dürfen. Ihr habt kein Recht, Apostel zu sein. Aber die Gnade Gottes hat mich in dieses Amt gebracht. Und wenn ich heute Menschen anschaue, die Gott dienen, und ganz besonders jetzt Paulus noch ganz schnell in dem Telegramm stehen, weißt du, was Gott alles möglich macht? Durch die Gnade, durch seine Gnade. Er hat Jesus gefunden, hat Jesus verstanden, hat Jesus begriffen, obwohl er unwürdig war. Weißt du, hat er die Basis für das Christentum geschaffen. Eigentlich dürften wir heute nicht Christen heißen. Wir müssen heute Paulianer heißen. Weil alles eigentlich, was die Gemeinde Jesu ist, hat von Paulus diese Impulse bekommen. Wir haben nur die Evangelien von Jesus. Aber der Apostel Paulus, er bringt uns diesen verklärten, verherrlichten Jesus. Ja, Paulianer, nicht Christen. Aber er hat Jesus verwirklicht, Jesus verkörpert, durch seine Predigten. Aber das nicht einmal so sehr. Seine Predigten sind untergegangen, vielleicht die Predigt in Athen da und so. Eigentlich wissen wir, haben nicht viele Predigtumrisse von Paulus, aber wir haben etwas von Paulus. Weißt du, er ging als Gefangener nach Rom. Wir haben die Gefangenenbriefe, all diese köstlichen Briefe, die wir haben, diese ganzen Briefe, die Paulus geschrieben hat, die so nachhaltig wirken. Auf lange Sicht, ja, Tausende schon. Ja, sie werden wirken, bis Jesus wiederkommt. Wurden geschrieben im Gefängnis. Weißt du, Gott hat die Gnade gehabt. Weißt du, sein Dienst als Prediger war okay, Gott hat ihn gesegnet, aber noch viel mehr durch die Nöte, durch die Schwierigkeiten, durch die Hindernisse, die er in seinem Leben hatte, durch das Leid, was er gehört hat, wie es den Gemeinden geht, all diese Probleme, die er aufgearbeitet hat in seinen Briefen, an die Epheser, an die Philippe, an die Galater, an die Römer, an die Kolosser, an die Korinther, das sind ja 4 Briefe eigentlich von den Korinthern, wo er immer geschrieben hat und so weiter. Weißt du, da hat er so viel geschrieben. Und davon profitiert die Christenheit. Und das passierte alles in der Zeit der Gefangenschaft, wo er nichts tun konnte, angeblich nichts tun konnte. Er hatte so viele Schwierigkeiten, so viele Probleme aus der Gemeinde erfahren, der hat er aufgearbeitet. Und was für eine Tiefe. Jeder Brief hat eine besondere Tiefe. Jede Botschaft. Und Gott weiß, wie er uns zu der Fülle bringen kann durch seine Gnade. Im Gefängnis, im Knast. Auf dem Klopapier weiterschreiben. Ja. Und er hat weitergearbeitet. Lass dir an meiner Gnade genügen. Er hätte gerne gehabt, dass es anders wird, aber nein, es ging so, wie Gott es will. Wenn Gott mit uns schwere Wege geht, dann kann er uns unheimlich viel offenbaren. Verstehst du die Gnade? Wenn Gott mit uns schwere Wege geht, kann er uns viel offenbaren. Mehr, als wenn du auf der Couch sitzt oder in der Gemeinde sitzt. Durch Druck offenbart er die vielfältige Gnade. Da wird das Öl bis zum letzten Tropfen rausgepresst aus der Olive. Die Auswirkung der Gnade Gottes noch ganz schnell. 1. Kolosser Kapitel 1, Vers 24. Nun freue ich mich in den Leiden, denn ich leide für euch, ihr Kolosser, und erstatte an meinem Fleisch, was an dem Leiden Christen noch fehlt. Verstehst du? Jesus hat nicht alles gesagt und alles gebracht. Jetzt durch mein Leiden kommt noch das, was Jesus sagen wollte. Und keine Zeit gehabt dazu sagen, dass es jetzt offenbart wird am Leib Christi, an der Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass euch sein Wort reichlich gepredigt werden soll, nämlich das Geheimnis der verborgenen und seit ewigen Zeiten und Geschlechtern verborgenen Zustand und so weiter. Und jetzt hat er euch kundgetan, durch die Spannungen, durch den Druck, wollte Gott sein Reichtum, seine Geheimnisse unter den Heiden bringen, nämlich durch mich als unwürdigen Apostel, sagt er. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit. Weißt du, Paulus wollte nach Spanien gehen, ist nach Spanien wahrscheinlich nicht gekommen, aber in der spanischen Welt ist er ein Heiliger, Schutzpatron. Überall, die spanisch sprechende Welt ist so stolz auf Paulus. Das ist ihr Heiliger. Menschen hier lehren, alle Menschen in aller Weisheit, damit einem jeden Menschen in Christus vollkommen gemacht wird. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, die mich stärkt und kräftig macht. Wenn unsere Kräfte erschöpft sind, dann nehmen wir gerne die Hilfe Gottes in Anspruch, seine Gnade. Wenn wir nicht mehr weiter können, Herr, mach du es. Genau das ist, was hier passiert, wie Gott weiterarbeitet. Dann konzentrierst du dich auf das Wesentliche und Wichtige. Die Gnade bekommt plötzlich ein Gesicht, eine Form, du entfaltest den Herrn aus der Tiefe. Der Brief an die Epheser. Das ist das Geheimnis in der unsichtbaren Welt, was alles so kommt. Gnade ist die Siegelschrift, die Spiegelschrift Gottes. Verstehst? Ich weiß nicht, ob du das kannst, aber im Spiegel, die Schrift, die ist alles verkehrt, seitenverkehrt. Und genauso ist die Gnade. Die Gnade ist die Spiegelschrift Gottes. Da liest du ganz anders, du verstehst ganz anders. Deine Schwäche setzt bei dir ungeahnte Kräfte frei. Da wird die Liebe freigesetzt. Wenn du am Boden liegst, verstehst du die Welt ganz anders. Glaub mir das. Das ist Gnade. Wenn du auf dem Boden liegst, da siehst du die Füße. Da siehst du nicht mehr die hohen Köpfe. Da siehst du die Welt, die Menschen, das Leben mit ganz anderen Augen. Die Gnade stärkt dich. Weißt du, die Gnade gibt dir dann Kraft zu vergeben. Du weißt, was es bedeutet, wenn du da unten liegst. Ich bin froh, wenn die nicht auf mich rumtrampeln und mich noch weiter erdrücken. Weißt du, die Gnade hilft dir, die Menschen anzunehmen, wie sie sind, den Willen Gottes zu tun. Das macht die Gnade Gottes fähig, loszulassen, nicht mehr sich wichtig nehmen, wenn du da unten liegst. Die Gnade stärkt dich, mit negativen Gedanken fertig zu werden, aus dem Teufelskreis rauszukommen und so weiter, dass du wieder den Weg Gottes in deinem Leben siehst. Sünde kann die Gnade nicht stoppen. Weißt du, Gott ist größer. Die Gnade ist größer als die Sünde. Deshalb, wenn du die Gnade in deinem Leben erlebt hast, dann liebst du den Herrn, dienst dem Herrn, ohne groß zu fragen. Wo die Sünde mächtig ist, da ist die Gnade noch mächtiger. Verstehst du, was das heißt? Deshalb lässt Gott, bevor er dich richtig gebraucht, lässt er dich schön tief fallen und dich überschlagen und Salto. Und dann, wenn du, dann schätzt du die Gnade. Paulus hat die Gnade geschätzt, weil er so tief gefallen ist oder gefallen war. Schau die Fehler Abrahams in seinem Leben an. Die Sarah lachte Gott aus, als der Engel sagte, in einem Jahr. In Hebräerbrief gehören Abraham und Sarah zu den Superstars in der Ahnengalerie der Heiligen. Im Römerbrief sind sie Glaubenshelden. Abraham, verstehst du, aber der hat Mist gemacht. Abraham hat Mist gemacht, Sarah hat Unsinn gemacht. Sarah war eine böse Hexe, Entschuldigung. Das war sie. Schmeiß sie raus! Und, was weiß ich, sie war brutal, herzlos. Aber wir sehen nachher in der Bibel, ist das alles gar nicht mehr erwähnt. Und ich sage dir ein Geheimnis, die Gnade deckt der Sünde Menge zu. Und da stehst nur das Gute raus. Da wird nur das Gute rausgeholt. Die Spitzen des Eisbergs. Alles andere ist unter dem Wasser, das sieht man gar nicht. Wo sind ihre Verfehlungen im Neuen Testament festgehalten? Nirgendwo. Und genauso sieht Gott dich in Jesus Christus. Genauso sieht Gott dich in Jesus Christus. Tadellos, makellos und glaubensstark, obwohl du ein Feigling bist. Aber das ist die Gnade. Gnade bezahlt alle deine geistlich offenen Rechnungen. Der Begnadigte hat keine unbezahlte Rechnungen mehr. Weißt du, im Evangelium, es ist bezahlt, es ist vollbracht. Glückselig, heißt es in der Bibel, ist der, dem der Herr die Sünden nicht mehr anrechnet. Glückselig ist der, dem der Herr die Sünden nicht anrechnet. Du bist Kind Gottes. Deine Fehler werden nicht mehr verbucht und angerechnet. Weißt du, du bist Kind Gottes. Gott denkt nicht mehr. Er wirft deine Sünde weit hinter sich. Die Sollseite ist leer in der Buchhaltung Gottes. Auf der Habenseite, da ist ein riesiger Überschuss. Überleg einmal. Das ist Gnade. Betrachte dein Leben mit der Brille Gottes und nicht mit der Brille der Religion und der Vergangenheit und der Verletzungen. So Spiegelbrille. Setz die Brille der Gnade Gottes auf und sieh, wie dein Leben ist. Dein Leben ist nicht nur Leerlauf. Und gerade in der Zeit, wo du Leerlauf erlebst, du denkst, Mensch, ich vertrödle meine kostbare Zeit. In dieser Zeit der Stille, der Ruhe, der Passivität, der Untätigkeit wo du da sitzt, verstehst du, da erreichst du so viel. In der Wüste bekommst du die größten Erfahrungen und Einsichten in der Gnade Gottes. Lass dich von Gott überraschen. Gnade ist eine Überraschung. Halleluja. Gnade ist eine Überraschung. Du hast die höchste Gunst bei Gott. Gott liebt dich. Und zwar von Anfang an. Du musst nur sagen, ja Herr, ich bin einverstanden. Ich bin dabei. Lass uns aufstehen. Und Gott möge uns segnen. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns erwählt hast vor Grundlegung der Welt. Und dass wir die Gunst, deine Gunst gefunden haben. Dass wir es kapiert haben, dass wir begriffen haben. Auch ich möchte eigentlich sagen, wir haben es noch nicht richtig begriffen, aber wir sind dabei, es richtig zu erfassen und richtig zu begreifen. Tagtäglich, deine Gnade ist es, du uns durchträgst, deine Gnade ist es, du uns aufstehen lässt, deine Gnade ist, dass wir immer wieder dein Wort hören und dass wir dich betrachten dürfen, Herr Jesus, so wie du bist in diesem Spiegel deines Wortes, dass ich sehen kann, deine Herrlichkeit. Und es ist Gnade, dass wir nicht mehr uns anschauen müssen, sondern dass wir dich anschauen dürfen, dass wir dich verherrlichen dürfen, dass wir dich imitieren dürfen, dass wir so werden dürfen, wie du bist. Herr Jesus, nicht nur ähnlicher, sondern wir sollen dich verkörpern. Danke, Herr, dass wir dich übernehmen, deine ganze Herrlichkeit und deine Schönheit und deine Größe. Danke, Herr Jesus. Amen.